Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und eine Autorin aus Österreich, auf deren Buchumschlägen gar nicht mehr ihr Vorname steht, sondern nur in großen Lettern ihr Nachname, weil alle, die sie kennen, wissen, was dann die Glocke schlägt. Spannende, originelle Unterhaltung, eigentlich für Jugendliche, aber längst zieht Ursula Posnanski mit ihren millionenfach verkauften Thrillern auch erwachsene Leserinnen und Leser in ihren Bann. Und das dürfte nun wieder gelingen mit dem neuesten Wurf. Canvas heißt der Roman, der großteils in fantastischen virtuellen Welten spielt, weil es in der realen viel zu unwirtlich, zu heiß geworden ist. Eine mal ganz andere Umweltdystopie. Und wir fragen die Schöpferin, wie ihr das alles in den Sinn gekommen ist. Guten Tag nach Salzburg, Frau Posnanski.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, Ihr Roman, der geht ums Wetter und heute und die letzten Tage guckt man ja wirklich nur noch auf die Temperatur. Wie ist es denn bei euch in Salzburg?
Ja, im Moment geht's noch, haben wir so um die 24 Grad, aber wir reißen die 30 heute auch wieder.
Ich wollte Ihren Roman ja eigentlich gerne gemütlich auf dem Balkon lesen, so in der letzten Woche, aber es war einfach zu heiß. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich hat Frau Posnanski diesen Sommer auch drüber nachgedacht oder gedacht, der Roman passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Bisschen verschiefe Metapher, aber pardon.
Nein, das stimmt schon. Also ich denke mir das auch fast jeden Tag, dass meine Dystopie gar nicht mehr so dystopisch ist. Und die schönen Sommer, an die wir uns erinnern, nicht so heiß waren wie dieser jetzt.
Werden immer dramatischer, wie in Ihren Büchern.
Werden immer dramatischer, immer trockener, immer auch unwirtlicher.
Okay. Frau Posnanski, gleich gucken wir, was in Canvas los ist. Also, jo. Willkommen in der Lesart. Hallo zusammen. Ursula Posnanski. Seit 2011 schreibt die Österreicherin einen Bestseller nach dem anderen an sich für eine junge Leserschaft mit allerdings so packenden wie düsteren aktuellen Stoffen, dass es mich als älteren Herrn schon gruselt. Verschlingbücher sind es, wie ein Kritiker des Wiener Standard geurteilt. Und nun morgen erscheint dieses neue Canvas. Noch einmal guten Tag nach Salzburg. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Posnanski.
Vielen Dank.
Ein Markenzeichen von Ihnen sind schon die Roman-Einwort-Titel. Es sind immer so lateinisch-mythologisch angehauchte. Säkulum, Kryptos, Erebos. Jetzt ist es mal ein englischer Canvas, die Leinwand. Was heißt das? Was ist das bei Ihnen, Canvas?
Canvas ist eine der virtuellen Welten, die meine Hauptfigur Jana, die ja Weltendesignerin ist, gestaltet und entworfen hat. Und es ist eine Art Jobbörse. Das klingt jetzt trocken, ist aber in Wahrheit eine ganz interessante Sache, denn die meisten Menschen leben ja jetzt in diesen virtuellen Welten. Für diese virtuellen Welten braucht man Pässe, um Zugang zu finden. Und diese Pässe bekommt man über Punkte. Also das ist so ein bisschen das System. Und diese Punkte muss man sich ja irgendwie auch erarbeiten können, was dann andererseits auch dazu führt, dass die Menschen Ziele haben und auf etwas hinarbeiten können und so ein bisschen auch sinnstiftend soll das sein.
Was sind das denn?
Und in Canvas, ja.
Ja, weiter.
Soll ich? Noch, ja. In Canvas kann man jetzt unliebsame Jobs in diversen Welten sozusagen auf sich nehmen. Also man kann sich zum Beispiel als Adelige in der französischen Revolution enthaupten lassen, um das Ganze halt irgendwie bunter und echter und farbenprächtiger zu machen. Und dafür kriegt man dann wahrscheinlich eine ganz schöne Anzahl von Punkten, mit denen man sich dann einen Weltenpass für eine Karibikwelt zum Beispiel kaufen kann.
Auf ihre gruselige Fantasie kommen wir noch, Frau Posnanski. Aber nochmal allgemein, also es sind insgesamt 19.000 virtuelle Welten, die es gibt. Yeah. Jana Pasko, so heißt ihre Heldin, hat mehrere entworfen. Was müssen wir uns vorstellen? Also ich reise ins Paris des 19. oder der Französischen Revolution oder nach England auf den Marktplatz im 15. Jahrhundert oder so.
Genau, oder aber auch in eine Fantasy-Welt, wo man dann als Fee herumflattern kann oder in eine Weltraumwelt oder in eine Unterwasserwelt oder auch in Nachbildungen von Städten, die es mittlerweile nicht mehr gibt, weil Venedig längst versunken ist, gibt es aber ein virtuelles Venedig, in das man sich dann transferieren kann.
Und warum die Menschen das machen? Ist, weil es in der wirklich realen Welt ganz anders aussieht. Am Anfang geht die Heldin vor der Tür und es sind 43 Grad.
Genau.
So sieht's aus.
Also, Es spielt in einer, also ich, als ich den ersten Band geschrieben habe, dachte ich, in einer noch sehr, sehr weit entfernten Zukunft. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Es ist einfach wahnsinnig unwirtlich geworden und die letzten Refugien, also die letzten Orte, wo das Leben jetzt auch außerhalb von Kapseln noch Spaß und Freude macht, die hat sich sozusagen diese Elite Europas jetzt gesichert, die sogenannten Alphas, die dort ihre Ländereien und ihre Häuser und Villen und all das haben, die zwar auch jetzt rein aus Spaß die virtuellen Welten besuchen, aber mehr so, wie wir jetzt, weiß ich nicht, ein Computerspiel spielen oder eine Serie angucken und nicht, weil sie keine andere Möglichkeit hätten.
Genau, in den Kapseln legen sich die Menschen und dann geht die Klappe zu und dann drückt man auf den Knopf und bums, bin ich 500 Jahre früher. Oder vielleicht auch in einer Saurierwelt, wo man allerdings nur 2 Tage überlebt, wie Sie da schreiben. Ne?
So, genau.
Es ist die Fortsetzung des früheren Romans, Sie haben es schon angesprochen, Kryptos, vor 6 Jahren erschienen. Warum war Ihnen wichtig, diesen Stoff weiterzuentwickeln? Ich meine, was hat damals noch gefehlt oder vielleicht anders, was ist in diesen Jahren an Aktualität dazugekommen? War es das Klimathema?
Es war jetzt, als ich das erste Buch geschrieben habe, hatten wir ja 2019, erschienen ist es dann 2020. Und da war das Klimathema gerade eigentlich ganz, ganz oben so in den Nachrichten und auch im Bewusstsein der Menschen. Und dann kam Corona und dann war es plötzlich völlig weg. Mhm. Da ging es dann plötzlich nicht mehr darum, dass unsere Seen austrocknen oder die Gletscher schmelzen, sondern da ging es dann halt um Impfungen oder Impfung oder Nichtimpfung und Lockdown oder Nicht-Lockdown. Und das Thema war vollkommen weg und hat seitdem nicht mehr so richtig an die Oberfläche geschafft. Ich habe den Eindruck, diesen Sommer ist es ein bisschen anders, weil wir jetzt zwar nicht zum ersten Mal, aber ich glaube so deutlich wie noch nie merken, dass es wirklich ernst ist. Mhm. Und ich hatte die Fortsetzung von Kryptos schon eigentlich, nachdem ich den ersten Band fertig hatte, ein bisschen im Kopf, da war sie noch nicht so richtig durchdacht, aber ich hatte eben diese Canvas-Welt, die war mir nur dann im ersten Band zu, das hätte das Ganze zu sehr überladen, aber ich habe mir gedacht, irgendwann mache ich dann einen zweiten und da nehme ich das so als zentrales Element.
Von der Handlung jetzt darf man, wie immer bei Ihnen, nicht allzu viel erzählen. Es geht hochdramatisch zu, es kommen Morde und geschehen unglaubliche Dinge und die Jagd nach Mördern und Tätern oder die Verfolgung geht durch die reale Welt wie durch diese virtuellen. Das macht das alles ungeheuer rasant. Aber so diesen Tech-Komplex verknüpfen Sie mit diesen aktuellen Themen, also der Macht von Tech-Konzernen, der digitalen Überwachung und einer dadurch immer größeren sozialen Ungleichheit. Diese Komplexe hängen bei Ihnen ganz stark zusammen. Ist das eigentlich oder das eigentliche kritische Thema bei Ihnen auch in diesem Roman, also Ihre Sorge, dass wir uns in so eine Richtung entwickeln können, also dass es nicht nur Klimakrise ist, sondern diese Klimakrise verändert eben auch unsere Gesellschaft, indem sie noch mal eine Schere, nicht nur wie das Geld, sondern am Klima eine Schere zwischen Arm und Reich aufmacht.
Absolut, ja. Also davon bin ich auch ganz fest überzeugt. Man kann das ja jetzt auch schon beobachten, finde ich. Und wir machen uns, also was mich im Moment wirklich beunruhigt, ist dieses sich abhängig machen von diesen Tech-Giganten. Weil ich sehe es ja selbst an mir, selbst wenn ich jetzt sagen wollte, ich würde Meta gerne aus meinem Leben verbannen, habe ich trotzdem ein Instagram-Konto und ich verwende Google. Und ich, weil wir das alles auch so gewohnt sind und weil das so ein inhärenter Teil unseres Lebens geworden ist. Und ich finde das ist wirklich schwierig und es wäre aber auch genauso schwierig, wenn man es jetzt plötzlich subtrahieren würde aus dem eigenen Leben, weil wir eben uns auf gewisse Dinge einfach verlassen, die es jetzt vor 20, 30 Jahren gar nicht gegeben hat, die auch keinem abgegangen sind. Aber so ist das nun mal, ne?
Es ist ja
was
jetzt so,
man mal hat, lässt man dann auch nicht mehr gehen.
Man ist so, man hängt, wenn man so will, an diesen digitalen Tröpfen, wie selbstverständlich, wenn wir in die Küche gehen und den Wasserhahn aufdrehen. Ja, so gehen wir an den Computer und sozusagen sind wir verbunden und ausgeliefert. Ich habe Sie durch Ihre Erebus-Romane ja erst entdeckt, Frau Posnanski. Da ging es um ein allmächtiges Computerspiel. Und schon da habe ich Ihre Fantasie bewundert, wie Sie diese dystopischen Welten mit allen Details so ausstaffieren. Jetzt im neuen Band finde ich das noch ausgefuchster, origineller. Wie realistisch das alles ist. Denken Sie sich das eigentlich alles schon vorher aus oder entsteht da viel beim Schreiben selbst?
Also was ich wissen muss, bevor ich beginne, ist, wie soll ich sagen, am Ende den Kopf wieder aus der Schlinge kriege. Also ich werfe ja so ein Rätsel in den Raum und da muss ich wissen, wie kriege ich das am Ende gelöst? Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter und warum? Vieles, was dann so auf dem Weg dahin passiert, passiert tatsächlich spontan beim Schreiben. Also es ist so eine Mischung aus einer gewissen Vorplanung und dann den Ideen, die wirklich im Schreibprozess entstehen. Das ist für mich so die ganz ideale Mischung. Und die Welten habe ich, glaube ich, großteils wirklich während des Schreibens die sind mir dann so zugefallen. Also die einen gab es schon und die neuen hatte ich dann. Ja, das ist ja das, was den meisten Spaß macht, weil da habe ich ja komplett freie Hand. Ich kann ja alles machen. Ne? Also jede virtuelle Welt, die mir in den Sinn kommt, kann ich da reinschreiben. Das macht wirklich viel Spaß.
Uns Lesartsfexen ist natürlich sofort eine aufgefallen, also eine wunderschöne Ecke, wo man gar nicht mehr weg will, etwa aus Libri, der Bücherwelt. Wie sieht die denn aus?
Libri sieht so ein bisschen aus wie ein Märchenwald. Also es hat verschiedene Landschaften, je nach Genre. Also es gibt so einen ganz romantischen Wald, wo die ganzen Romance- und Romantasy-Bücher zu Hause sind. Dann gibt es ein Gruselschloss, wo so Horror und Dark Fantasy zu Hause ist und so weiter und so weiter. Also es ist für jeden was dabei.
Ich würde mich ja ins späte 16. Jahrhundert nach England beamen, um William Shakespeare mal zu treffen und zu interviewen. Sie haben auch echt ein Händchen für Romananfänge, Frau Posnanski. Ich zitiere mal, der Sand im Kolosseum ist weiß wie meine Toga und ich würde darauf wetten, dass Elsie das mit Absicht so gemacht hat, damit man das Blut besser sieht. Das sind 3 Zeilen und schon ist man drin und auch die Stimmung ist annonciert. Es ist auch wieder recht brutal geworden. Wie war das eigentlich am Anfang mit Ihren Romanen? Haben da Ihre Lektorin oder Verlagschef nicht gesagt, oh, Frau Posnanski, Ursula, das ist aber zu heftig, soll doch für Jugendliche sein?
Interessanterweise gar nicht so. Also als ich Erebus geschrieben habe, das war ja mein erstes Jugendbuch, war mir von Anfang an klar, ich möchte es gerne als Jugendbuch machen und dann war mir gleichzeitig klar, dass ich jetzt nicht die Hälfte der Besetzung über die Klinge springen lassen kann, wie ich das wahrscheinlich gemacht hätte, wenn ich es für Erwachsene geschrieben hätte.
Na gut, aber
der Headcount viel größer.
Aber wie die eine Hälfte über die Klinge fliegt, ist schon recht heftig, ne?
Ja, also ich finde in Kryptos, es hält sich in Grenzen meiner Meinung nach. Also ich gehe da auch nicht großartig ins Detail. Aber man muss ja auch zeigen, wie ernst die Sache ist.
Canvas, die jüngste Tat von Ursula Posnanski. Der Thriller ist jetzt im Löwe Verlag erschienen mit 480 Seiten für 24 Euro. Ab morgen im Handel. Alles Gute dafür nach Salzburg.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, und schöne Tage Ihnen trotz der Hitze. Und herzlichen Dank.
Das wünsche ich Ihnen
für dieses Gespräch.
Alles Liebe.
Im Deutschlandfunk Kultur. Alles Liebe auch Ihnen, Frau Posnanski. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt einen jungen Schriftsteller kennenlernen mit deutsch-vietnamesischem Namen Lukas My San Nguyen Egger. Aufgewachsen ist er in einem badischen Dorf. Sein Vater ist Vietnamese, die Mutter Deutsche. Nach einem Theologiestudium arbeitet er heute als Sozialarbeiter und nun ist er Schriftsteller mit seinem ersten diesen Roman vielleicht im Sommer. Die Geschichte zweier jugendlicher Ausreißer ist das auf einem Roadtrip an die Nordsee. Lukas Eggers, er ist im Badischen geblieben, lebt heute in Karlsruhe und dort hat ihn Handy Hörmann in seiner WG besucht. Anfangs hat Lukas Egger ihm erzählt, wovon er als Kind geträumt hat.
Also für mich war schon klar, dass ich ein extrem starkes Bedürfnis habe, irgendwie Menschen zu helfen und so. Und mein größter Wunsch aber die ganze Kindheit über eigentlich war, dass ich mal ein Kinderheim aufbaue.
Kein Zufall also, dass der Debütroman von Lukas Egger in einem Kinderheim beginnt. Kian und Marco, zwei Jugendliche, büchsen aus und schlagen sich mit geklauten Rollern von Bielefeld aus bis an die Nordsee durch.
Sie folgen der Abbiegung und verlassen das Wohngebiet. Die Häuserfronten sind nun ausgeblichener. In regelmäßigen Abständen riecht es nach Urin oder nach Gras.
Schon nach wenigen Seiten beschleicht einem das Gefühl, in diesem Buch steckt ganz viel Chick von Wolfgang Herrndorf.
Der Vergleich mit Chick, der liegt natürlich nahe. Also ich hatte Chick auch in der Schule, in der 8. Klasse als Schullektüre. Und ich habe auch währenddessen schon gemerkt, dass ich da, glaube ich, Inspiration von habe.
Böse Zungen behaupten dann vielleicht, ja, das ist ein Chick-Abklatsch.
Also ich finde Inspiration eigentlich nichts per se Schlechtes, wenn Menschen von Menschen inspiriert sind oder Kunst von anderer Kunst. Ich glaube, das ist eigentlich etwas sehr Wertvolles. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn das Buch mit Chick verglichen wird.
Ist der geklaut?
Nein, Mann, ist nur geliehen.
Karlsruhe, Innenstadt, unweit vom Europaplatz. Hier lebt Lukas Egger mit zwei Mitbewohnerinnen in einer Dachgeschosswohnung. In der Diele knarrt der Holzboden, rustikale Einbauküche aus den 1990er Jahren, WG-Wohnzimmer mit gemütlicher Couch und dicken Sitzkissen, Fernseher, Spielekonsole, ein paar Musikinstrumente. Hat was von einer Studentenbude.
Wir können mal in mein Zimmer gehen, wenn du magst.
Bett, Schreibtisch, Bücherregal, Schrank. Mehr ist nicht da.
Genau. Zwei Ventilatoren, weil die letzten Wochen waren brutal.
Und dein Bücherregal selbst gebaut, nicht allzu groß und gar nicht so viele Bücher da. Was ist da los?
Das stimmt, ich habe groß aussortiert, als ich dann hergezogen bin. Ja, es ist echt nicht so viel, muss ich sagen. Ich habe nicht so krass viele Bücher. Chick habe ich hier nicht stehen. Das habe ich irgendwo nicht mehr gefunden, um ehrlich zu sein.
Das hast du verschlungen.
Das habe ich verschlungen und wieder verarbeitet, genau.
Da stehen die Bestseller von Benedict Wells neben Oscar Wilde und Michael Ende. Unter dem Bücherregal ein Plattenspieler. Auf dem Plattenteller liegt ein Album von Johnny Cash.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares.
Ich bin ein riesiger Johnny Cash-Fan, ein bisschen von meiner Mama beeinflusst. Die habe ich oft in meiner Kindheit gehört und diese alten American Recordings von ihm, die sind mit die besten Alben für mich.
Reach out and touch
Meine beiden Eltern sind Christen und der Glaube war auch sehr wichtig im Aufwachsen. Deswegen lag Theologie irgendwie ein bisschen näher.
Näher als das Studium der sozialen Arbeit. Lukas Egger ist Jahrgang 2000. Studiert hat er also Theologie. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich mit dem Thema Armut in Deutschland. Heute arbeitet er 20 Stunden in der Woche als Sozialarbeiter und betreut als Einzelfallhelfer jemanden aus dem Autistenspektrum.
Die wichtigsten Menschen sind nicht die, die man sich aussucht. Die wichtigsten Menschen stolpern ins Leben. Und sie sind die einzigen, die zur Familie werden können. Echter Familie. Denn Familie sucht man sich ja auch nicht aus, oder? Familie passiert auch einfach so. Und man kann nichts dagegen tun.
Der Roman nimmt ordentlich Fahrt auf, als eine Reihe von Zufällen Kian und Marco in die Welt der Erwachsenen katapultiert. Vielleicht im Sommer erzählt dabei auch von toxischen Familienzerwürfnissen, wie sie Lukas Egger tagtäglich in seinem Job als Sozialarbeiter begegnen. So steckt in dem Buch auch ein Plädoyer für die Kraft der Freundschaft, für das menschliche Miteinander in zerrissenen Zeiten.
Während der eine Familie sucht, von der er erfahren hat, versucht der andere, Familie und Vergangenheit zu vergessen. Ich glaube, das ist auch so der Hauptkonflikt. Wie ist es? Kann man Familie vergessen und suchen gleichzeitig?
Lukas Egger trägt kurze Sporthosen und Schlabber-T-Shirt, umgedrehtes Baseball-Cap, schulterlang schwarzes Haar und Schnauzer. Am Ende unseres Treffens flätzt er sich im WG-Wohnzimmer auf die Couch und drückt beherzt ein rotes Kissen an sich. Vielleicht sinnbildlich für die Art, wie er mit seinem Schreiben das Leben umarmt. Denn mit seinem Debütroman erinnert uns Lukas Egger an die Schönheit der Chancen und den Zauber des Scheiterns.
Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, man muss im Roman realistischer schreiben, als das Leben schreibt. Weil wenn man wirklich so schreiben würde, wie das Leben manchmal schreibt, dann würden Leser das lesen und denken, ja, das ist ja so unrealistisch.
Zu Besuch bei Lukas Mi San Nguyen Egger, sein Debütroman vielleicht im Sommer, ist im Piper Verlag erschienen. Und wer uns gerade in Hamburg zuhört und vielleicht Lukas Eggers auch mal treffen möchte, morgen liest er in ihrer Stadt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Unser Lyriksommer in Deutschlandfunk Kultur ist in vollem Schwung mit vielen Reportagen, Gesprächen rund um die Poesie und natürlich auch voller Gedichte. Und heute wollen wir uns welche aus Tschechien anschauen, dem diesjährigen Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Zu diesem Anlass hat der Dichter Hans Till mehrere tschechische Dichterinnen und Dichter eingeladen und jetzt diesen Band herausgegeben, Die Seele des Nebels, Gedichte aus Tschechien. Der Lyriker und unser Lyrikkritiker Nico Pleutke hat den Band gelesen, ist jetzt im Studio. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Schildern Sie uns doch mal zunächst die Umstände, Herr Pleutke, die nämlich wirklich besonders sind da, wenn der Hans Till da einlädt. Sie waren selber schon mal dabei, ne? Wo findet sowas statt und wo hat das jetzt stattgefunden mit den Tschechen?
Also das ist ein sehr schönes Projekt, das es seit über 40 Jahren oder fast 40 Jahren gibt. Das hat Gregor Laschen, ein anderer Dichter, ins Leben gerufen. Sie haben es erwähnt, Hans Till führt das jetzt fort und er lädt einmal im Jahr Dichterinnen und Dichter aus einem Gastland ursprünglich, das Projekt heißt Poesie der Nachbarn, nach Edenkoben ein kleines Weinstraßenstädtchen zwischen Mannheim und Landau. Und dazu eben so eine Handvoll deutschsprachiger DichterInnen. Und die übersetzen dann die Gedichte. Also es ist nicht wie hier beim Berliner Fährschmuggel, dass man sich gegenseitig übersetzt, sondern die Gäste werden übersetzt. Als so eine Art Geschenk bekommen die dann eben wunderbare Versionen ihrer Gedichte.
Also deutsche Poetinnen und Poeten kommen dazu. Und wenn die dann übersetzt, ist das dann so ein richtiger Lyrik-Workshop?
Oh, das ist noch viel mehr. Also man sitzt nicht irgendwie in einem trockenen Seminarraum, wo man alle halbe Stunde lüften musste, sondern es findet im Künstlerhaus Edenkoben statt. Das ist so ein Begegnungsort für Literatur, auch ein Seminarort. Und dort sitzt man im Garten. Das findet im Juni statt. Ich hatte damals das Glück, sehr gutes Wetter zu haben. Und man kann dann in den Weinbergen gleichsam Fragen stellen, wo man sonst bei einer Übersetzung wirklich 1000 Mails hin und her schicken muss, kann man da Details zu jeder kleinsten Nuance der Bedeutung und des Klangs nachfragen. Und man ist eben 5 Tage auch zusammen und isst und trinkt zusammen. Und bei mir war es damals so, dass manchmal in so abendlichen Gesprächen, wenn jemand so ein biografisches Detail erzählt, diese Atmosphäre mir plötzlich ein ganzes Gedicht aufgeschlossen hat. Also es ist wirklich ein Erlebnis.
Und wahrscheinlich den guten Pfälzer Wein dazu, ne?
Unbedingt.
So, jetzt also das Ergebnis. Nun dieser Band, Die Seele des Nebels. Was sind das für Gedichte, Herr Pleutke?
Die sind ganz unterschiedlich, was diesen Band wirklich sehr gut tut, dass man eine Vielfalt hat. Es gibt zum Beispiel Lautgedichte von Peter Vasa. Der versucht zum Beispiel in einem Gedicht die Geräusche von Autos nachzuahmen. Wow, wow, wow. Und Christian Schleuer hat dann in seiner Übersetzung ein Wham, Wham, Wham draus gemacht.
Das ist die deutsche Übersetzung.
Ja, da hat man also seitenweise wirklich, das erinnert so an die Lautgedichte von Ernst Jandl auch so ein bisschen, allein vom Schriftbild. Dann gibt es so kafkaeske Verse von Wojciech Wacek. Wirklich labyrinthische Szenerien mit obskuren Inspektoren. Da hat man wirklich das Gefühl, in so einer Kafka-Welt zu sein manchmal. Aber es gibt auch Gedichte, die wunderbar an unsere Gegenwart andocken. Anna Stitschkova zum Beispiel, die holt NATO-Draht und Checkpoints in ihre Gedichte und sehr viel jüdische Tradition. Und da ist natürlich ein großer Erinnerungsstrang dann auch der Erinnerung an den Holocaust gewidmet.
Ich muss zugeben, dass ich recht schwach auf der Brust bin, wenn es um tschechische Lyrik geht, diese Autorinnen und Autoren. Wir können jetzt nicht alle durchgehen, aber sind das prominente Namen, Kanten, kennen Sie welche?
Also es sind nicht die ganz bei uns bekannt sind, wie Peter Borkowitz oder Silva Fischerová. Hat aber auch damit zu tun, dass die meisten von ihnen erst in den 1990er Jahren geboren sind. Also eine sehr junge, genau, die gerade erst anfangen, in diesen Betrieb sozusagen einzutauchen. Dalia Gordova, die jüngste der Autorinnen, die ganz tolle Prosagedichte schreibt, die Wunden der Kindheit behandeln, aber auch sich mit dem Schreiben selber beschäftigen, die ist unter 30 gewesen, als es stattfand im letzten Jahr und hatte noch gar keinen eigenen Band. Also es ist ein Buch, in dem man wirklich auch Entdeckungen machen kann.
Um mal im Bild des Buchtitels zu bleiben, was wäre denn nun die Seele dieses poetischen Nebels? Wie würden Sie sie beschreiben, Herr Pleutke?
Also für mich waren es die Übersetzungen, weil das Schöne an diesem Projekt ist, dass alle eingeladenen Dichterinnen und Dichter alle Gedichte übersetzen. Das heißt, im besten Fall, in diesem Jahr waren das 6 deutschsprachige Dichterinnen, hat man 6 Varianten zu einem Gedicht. Und da kommen natürlich die unterschiedlichen poetischen Temperamente zur Wirkung. Marion Postmann übersetzt anders als Marit Heuss oder Christian Schleuer, der sehr schön rhythmisch und laut betont immer arbeitet. Man kann das an einem Beispiel, glaube ich, ganz schön sehen, an einem Gedicht von Pavel Novotny, der auch experimentell klangbetont arbeitet. Der hat ein Gedicht geschrieben, das heißt einfach nur er, so eine Art Wortetüde. Und Roša Domascina, die hat das so übersetzt: Er sieht aber wirklich gut aus. In echt sieht er ziemlich gut aus. Echt, er sieht wahrhaftig gut aus. Ist nicht hässlich, Fakt. Und dann kommt Alexander Kappe, der in Berlin aufgewachsen ist. Der sieht schon gut aus, wa? Schon ganz beachtlich. Echt jetzt, der sieht echt gut aus. Ehrlich, Mann, nee. Hässlich ist der nicht. Ist der echt nicht. Also Sie sehen, das strahlt in ganz unterschiedliche Richtungen dann aus.
Ich meine, zu den Buchmessen Länderschwerpunkten erscheinen ja traditionell viele Bücher des Gastlandes, genau aus dem Grund. Ich meine, dieses nun auch, aber es hört sich schon etwas ganz Besonderem an, oder?
Es ist ein großes Buch, weil es nicht nur gute Gedichte und gute Übersetzungen hat, sondern auch sehr schön komponiert ist und einem natürlich etwas über die Kunst und auch das Glück des Übersetzens erzählt. Und Sie haben gefragt so ein bisschen nach der Seele, vielleicht zum Schluss. Es gibt ein schönes Bild von Teresa Binova, die hat eine Seeschnecke genauer bestimmt und Marion Poschmann hat das so übersetzt. Grünlich ist die Seele der Seeschnecke, durchsichtig ist sie und rauscht wie das Meer. Wenn das mal kein guter Vers ist.
Dankeschön, Nico Plötke. Über die Seele des Nebels, Gedichte aus Tschechien, herausgegeben von Hans Till, übersetzt von, wie gehört, einer ganzen Reihe von deutschen Autorinnen und Autoren, erschien im Wunderhorn Verlag. 191 Seiten, der Umfang 26 Euro, der Preis. All diese und die Besprechung von Nico Plötke lesen Sie wieder nach in Ruhe unter Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App. Und hier noch ein weiterer Tipp zu unserem Lyriksommer zum Nachhören. Die Tage haben wir ein großes Feature-Gespräch gesendet über die Dichterin Emily Dickinson. Tolles Stück, auch das leicht zu finden auf unserer Website.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Bruno Preisendorfer. Ich bin Schriftsteller. Mein Buch des Lebens ist Der Idiot von Dostojewski. Und zwar deshalb, weil es eigentlich mein erstes literarisches Werk war, das ich gelesen habe, und zwar im Alter von 16. Bis dahin hatte ich nur so Karl-May-Bücher gelesen, so 20 Stück. Und so andere Jugendbücher und dann mehr oder weniger aus Versehen bin ich in der katholischen Pfarrbücherei meines Herkunftsortes in Franken auf einen dicken Wälzer gestoßen, eben Der Idiot von Dostojewski. Und den habe ich dann verschlungen, so sehr, dass ich den dann in der Realschule, war ich damals, unter dem Tisch gelesen habe. Und dann war der Lehrer, der hat mich dann erwischt, der Lehrer war gleichzeitig der Direktor der Schule und wollte mich schon streng tadeln, weil der hat natürlich irgendwie einen Comic oder Superman oder irgendwas erwartet und war dann ganz betröppelt und irgendwie beeindruckt, hat mich dann der Form halber doch getadelt, aber dann eigentlich auch belobigt. Und dann habe ich später alles, tatsächlich alles von Dostojewski gelesen. Ich muss aber warnen, Dostojewski ist kein Buch eigentlich für junge Menschen, weil junge Menschen sind selber verzappelt genug und da braucht man nicht auch noch verzappelte Literatur. Diese Warnung zum Abschluss.
Aber auch natürlich eine Werbung für den Idioten von Fjodor Dostojewski. Das Buch seines Lebens von Bruno Preisendorfer, dem Schriftsteller aus Berlin. Wir lassen uns in dieser Lesart wieder Literatur empfehlen, aus berufenem Mund von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel. Und dazu telefonieren wir heute nach Rostock, wo Manfred Kaiper die sogenannte andere Buchhandlung betreibt. Hallo, willkommen, Herr Kaiper.
Schönen guten Tag.
Na, wie läuft denn der Sommer so? Kommen denn ordentlich Leserinnen und Leser zu Ihnen, um sich für den Urlaub, für den Strand schön Bücher zu kaufen?
Ja, also einerseits kann ich nicht klagen. Andererseits darf man als Händler natürlich nie zufrieden sein. Aber also die Inflationsrate haben wir drin. Und also ja, und vor allem, also wir haben tolle Bücher im Moment. Das ist einfach irgendwie, das macht einen glücklich.
Kommen wir zu diesen tollen Büchern, zu Ihrer Empfehlung, Herr Kaiper. Wir beginnen mit einem Debüt. Ja. Das schönste aller Leben, der erste Roman ist das, der rumänischstämmigen Autorin Betty Boras. Der Titel, der klingt ja eher heiter. Das Buch aber erzählt eine ganz andere Geschichte, nicht wahr?
Ja, also es ist ein Buch, das geht über 250 Jahre. Und es geht im Prinzip so einerseits um die Besiedlung des Banat, also in Rumänien, Ungarn, also eine Gegend, die vor 200 Jahren halt Sumpfgegend war. Das war sozusagen Strafbataillon, dorthin zu müssen. Und die viertvorherige Generation der Erzählerin dieses Romans muss also in den Banat, um dort also wirklich in der Walachei, im wahrsten Sinne des Wortes der Walachei, daher kommt dieser Begriff auch, für öde Gegenden, die zu besiedeln oder urbar zu machen. Und es ist auf der anderen Seite eben auch ein Frauenbuch, weil es sind eben Frauen, vier Generationen von Frauen bis in die Gegenwart, die im Prinzip versuchen, selbstbestimmt zu leben, was natürlich in den vergangenen Jahrhunderten mehr als schwierig war oder wenn nicht sogar unmöglich. Aber wir erleben darüber im Prinzip so die Entwicklung der Entwicklung der Frauengleichberechtigung, die wir ja heute immer noch nicht haben. Und es ist halt eben auch ein spannendes Historisch. Also wir erleben einfach eine Entwicklung. Wenn wir heute drüber rumjammern, was wir alles noch nicht haben, ist natürlich erstmal der Punkt, was haben wir bis heute erreicht?
Das ist schön.
Ein wunderbares Buch. Also ich muss zugeben, als Debüt, also wunderbar. Die Autorin ist auch Bloggerin und so weiter. Also sie hat schon ihre Meriten irgendwo so zusammengesammelt. Mhm. Lesenswert, sehr lesenswert.
Das Schönste aller Leben, der Roman von Betty Boras, jetzt bei Hansa Blau erschienen. Wir gehen weiter jetzt zur großen Hitze. Die große Hitze, nein, kein Buch zur aktuellen Wetterlage, sondern ein Philipp Marlowe-Roman der deutschen Autorin Denise Mina. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen, Herr Kuiper?
Der schottischen Autorin.
Entschuldigung.
Denise Mina ist eine Schottin, und zwar eine erfahrene. Also das ist kein Debüt, sondern es ist zwar der erste Philipp Marlowe-Roman, den sie geschrieben hat, weil sie von der Chandler Foundation dazu sozusagen den Auftrag oder die Meriten bekommen hat, das zu machen. Und also Chandler ist natürlich einer der ganz Großen des Krimi-Geschäfts. Und Denise Mina ist eben auch eine erfahrene Krimi-Autorin. Und dieses Buch spielt nicht in Schottland, sondern in L.A., so wie die Romane von Chandler oder die meisten Romane von Chandler. Aber also ich habe es gelesen, habe gedacht, oh Mann, da läuft Jack Nicholson durch die Gegend. Oder hier Humphrey Bogart. Und zwar, also die Denise Mina hat das so toll getroffen, den Stil von Chandler. Und auf der anderen Seite auch ihre eigenen Marken hinzugesetzt. Weil man merkt im Unterschied zu Chandler schon, es ist nicht ganz so brutal. Und es ist so viel geil. Und es geht halt eben, wie das Sujet kommt uns nicht ganz so unbekannt vor. Aus einem reichen Haushalt verschwindet eine junge Frau und Philipp Marlowe bekommt den Auftrag, sie zu suchen. Und eigentlich ist diese Suche das Interessante zum Schluss, dass er sie findet und dass sie zurück in ihr Elternhaus kommt. Das ist irgendwie vollkommen unwichtig. Es ist so die Stimmung dazwischen. Es macht eine dermaßen Freude, diesen Roman zu lesen. Also herrlich.
Man bekommt schon Lust dazu, wenn Sie erzählen davon, Herr Kuiper.
Ja, irgendwie, man redet sich richtig heiß mit der großen Hitze.
Denise Mina, die große Hitze. Diesen besonderen Philipp Marlowe-Roman hat der Argument Verlag jetzt in Übersetzung veröffentlicht. Zum Dritten kommen wir jetzt zu einem aktuellen Sachbuch-Bestseller, Cum-Ex, Billiarden und Moral, geschrieben von Anne Brohilker. Dieser mutigen Staatsanwältin, die Ermittlungen zu diesem gigantischen Steuerbetrug geleitet hat. Sie ist mittlerweile ja eine prominente Person geworden, durch große TV-Dokumentation auch. Und Ihr Buch lohnt sich jetzt auch zu lesen, Herr Kuiper?
Ja, weil das ist nicht nur einfach ein Sachbuch, sondern es liest sich auch wie ein Krimi und es liest sich wie ein Frauenbuch, weil also sie lachen sich schlapp, wenn sie schildert, wie sie also die den Eindruck nach außen hin einer grauen Maus macht, dann zu einer Hausdurchsuchung in einer Großbank kommt und dort vor 30, 40 Anwälten steht, alle in Maßanzügen und handgefertigten Schuhen und dann sie erst für die Praktikantin holt und sie dann ganz einfach durchmarschiert und sagt, Moment mal, wie kommen wir hier zum Wesen und nicht zur Ablenkung? Es ist also diese Szenen, die sie in diesem Sachbuch beschreibt, sind herrlich. Das ist eigentlich weniger ein Sachbuch, sondern ein Erlebnisbuch. Und auf der anderen Seite erklärt sie Cum-Ex, was eben gar nicht so schwierig ist zu verstehen. Auch sie hat sich reingearbeitet. Vor allem bemerkenswert ist, sie war vorher Gnadenstaatsanwältin. Ich kannte diesen Begriff, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und zwar hat sich als Staatsanwältin im Prinzip um die Rehabilitierung oder beziehungsweise Wiederaufnahmen oder kümmern müssen, um die Ärmsten der Armen, Leute, die meinetwegen wegen nicht bezahlter Fahrkarten irgendwann im Gefängnis landen. Und diese Fälle zu überprüfen, sich die Schicksale anzugucken, welche Ursachen hat das und soll man die unter Umständen begnadigen und so weiter. Mhm. Darum muss sie sich vorher kümmern. Und plötzlich kommt sie in die Wirtschaftsabteilung und hat dort also mit Leuten, die das Geld, um das sie andere dort oder den Staat auch vor allem betrügen, überhaupt nicht nötig haben, gar nicht brauchen, eben in Maßanzügen mit weißen Westen, die innen drin ziemlich schmutzig aussehen.
Und bei Heine gibt es dieses Buch Cum-Ex, Milliarde und Moral von Anne Brohilker. Apropos Politik, Herr Kuiper, und kritische Sachbücher. Ich meine, ganz Deutschland schaut ja jetzt auf diese anstehenden Landtagswahlen in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Politische Klima schwer aufgeheizt durch die laut Umfragen, durch den großen Vorsprung der AfD. Wir haben uns gefragt, merkt man eigentlich vielleicht sogar was in so einer Buchhandlung, Herr Kuiper? Ich meine, kommen Menschen, die so nach entsprechenden Sachbüchern fragen oder wird da mal diskutiert?
Also diskutiert wird schon. Mit den Sachbüchern ist es so eine Sache. Ich habe ja gerade hier in der Öffentlichkeit bin ich angesprochen worden von wegen rechter Literatur. Und weil wir im letzten Jahr vermehrt über unseren Webshop Bestellungen wirklich von Literatur haben, die meiner Meinung nach verfassungswidrig ist, Damit muss man umgehen, weil wir haben einerseits eine Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite gilt unsere Buchhandlung mindestens als linksliberal. Und da muss man solche Sachen natürlich auch besorgen. Natürlich führen wir so etwas nicht. Aber der Punkt ist, diese Bestellungen liefen über den Webshop. Wir haben da 2 Dutzend Bestellungen aus dem ganzen Bundesgebiet gehabt. Naja. Also über eine verstärkte Nachfrage.
Kann man nicht reden. Naja, aber es ist ein interessanter Aspekt. Auf sowas sind wir gar nicht gekommen. Ja, natürlich, ja. Klar.
Ja, und insofern, also wissen Sie, wir leben hier in der Kröpeliner Torvorstadt in Rostock. Das ist natürlich so die Insel, das ist der Kiez und so weiter. Die AfD hat in diesem Stadtteil 5%. Das sieht natürlich anders aus als draußen in Plattenbaustadtteilen, wo die AfD 40% hat. Und es ist hier ein Stadtteil, der irgendwie sehr, sehr starkes Leben hat, sehr starke Zivilgesellschaft auch. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, der größte Schutz gegenüber diesen rechten Tendenzen, gegen autoritäre Tendenzen, ist eine starke Zivilgesellschaft. Sind Menschen, die sich engagieren für das Zusammenleben und so weiter. Und da bin ich glücklich, dass das bei uns hier im Stadtteil irgendwie gut funktioniert und dass meine Buchhandlung in den 35 Jahren, die sie existiert, da auch einen guten Beitrag zu geleistet hat.
Herr Kuiper, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und die guten Tipps hier ab Deutschlandfunk Kultur.
Besten Dank und
also
viel Erfolg noch. Ciao.
Von der anderen Buchhandlung, Manfred Kuiper, war das. Alles Gute, einen schönen Sommer noch. Wir hören uns wieder.